Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Eckmann einen guten Abend an einem Tag, an dem Sturmtief Sabine durch das Land fegte, allerdings mit Folgen, die überschaubar geblieben sind. Weit weniger überschaubar sind die Folgen, die die politischen Vorgänge in Thüringen haben und noch haben werden. Heute Vormittag die Nachricht, Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet auf eine Kanzlerkandidatur und zieht sich deshalb auch als CDU-Chefin zurück, allerdings auf Raten. Verteidigungsministerin will sie auch bleiben. Das teilte sie heute zunächst Kanzlerin Merkel und anschließend den Parteigremien mit, bevor sie sich heute Nachmittag der Öffentlichkeit stellte.
Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen aus meiner Sicht am Ende in einer Hand liegen. Und deswegen werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist und dann das Parteiamt in die entsprechende Hände abgeben, wenn dies die Delegierten auf einem Parteitag genauso sehen.
CDU-Chefin oder besser noch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer heute im Konrad-Adenauer-Haus. Kanzlerin Angela Merkel nutzte einen Auftritt mit dem ungarischen Premier Viktor Orbán dazu, Stellung zu nehmen.
Ich habe diese Entscheidung heute mit allergrößtem Respekt zur Kenntnis genommen, sage allerdings auch, dass ich sie bedauere. Ich kann mir vorstellen, dass das Annegret Kramp-Karrenbauer nicht einfach gefallen ist. Ich werde auf diesem Weg der Nominierung eines Kanzlerkandidaten und der Erarbeitung eines neuen Programms natürlich weiter mit Annegret Kramp-Karrenbauer gut zusammenarbeiten und intensiv zusammenarbeiten und getrennt davon natürlich auch mit ihr als Bundesverteidigungsministerin im Kabinett.
Soweit also die Reaktion von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wie soll es jetzt aber eigentlich auch in Thüringen weitergehen? Der in der vergangenen Woche abgewählte Ministerpräsident Bodo Ramelow warnte heute eindringlich vor einer Unregierbarkeit in Thüringen.
Meine Partei wird mit der CDU reden. Und wir reden nicht mit einzelnen CDU-Leuten, sondern die CDU-Landtagsfraktion hat eine Delegation nominiert. Und mit mir ist direkt geredet worden aus der CDU-Fraktion, dass das der Weg ist, indem man miteinander ins Gespräch kommt, und zwar über die möglichen 3, 4 oder 5 demokratischen Fraktionen hier im Thüringer Landtag, die Voraussetzungen zu schaffen, damit wir das, was ich die drohende Staatskrise nenne, möglichst schnell beenden können.
Bodo Ramelow über eine drohende Staatskrise. Was heißt die ganze Entwicklung für die Zukunft der Christdemokraten im Bund? Und wie groß ist die Belastung für die Große Koalition? Wir berichten ausführlich und analysieren die Lage mit dem Leiter unseres Hauptstadtstudios, mit Stefan Detjen. Auch der Hintergrund anschließend befasst sich mit der Entwicklung Chaos und wieder ohne Chefin, Programmnöte und Personalsorgen der CDU. 14 Monate erst war Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Angela Merkel im Amt der CDU-Bundesvorsitzenden. Es war der Versuch der Kanzlerin, eine Nachfolgerin aufzubauen. Der Versuch, das kann man heute feststellen, ist gescheitert. Annegret Kramp-Karrenbauer selbst seit Tagen, aber eigentlich bereits von Anfang an schwer in der Kritik. Sie teilte den Führungszirkeln ihrer Partei und anschließend der Öffentlichkeit mit, dass sie nicht für das Kanzleramt kandidieren werde und deshalb auch den Parteivorsitz niederlegen werde, sobald die Neuaufstellung der CDU in die Wege geleitet ist. Katharina Hamberger, über einen Tag mit Folgen.
Auf Sturm Sabine hatte sich Berlin eingestellt. Aber dieser politische Sturm, der seit dem Morgen durch das Regierungsviertel fegt, kam für viele überraschend. Was kurz nach 9 Uhr morgens über erste Meldungen und Nachrichten aus der Präsidiumssitzung der CDU an Journalisten und Journalistinnen berichtet wurde, bestätigte dann Annegret Kramp-Karrenbauer am frühen Nachmittag selbst. Zum einen:
Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
Und nicht nur das. Aus Ihrer Sicht müssen Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in einer Hand liegen.
Und deswegen werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist und dann das Parteiamt in die entsprechende Hände abgeben, wenn dies die Delegierten auf einem Parteitag genauso sehen.
Ob es bei dem bisherigen Termin im Dezember für diesen Parteitag bleiben wird, ist noch nicht bekannt, aber auch eher unwahrscheinlich. Zudem ist auch noch nicht klar, wie das genaue Prozedere ablaufen soll. Allerdings will Kramp-Karrenbauer, wie sie es selbst sagt, diesen Prozess von vorne führen. Eine Urwahl oder Mitgliederbefragung schließt sie, entsprechend der Parteitagsbeschlüsse vom vergangenen November, bislang aus. Die Saarländerin scheint schon länger über diesen Schritt nachgedacht zu haben.
Diese Entscheidung ist seit einer geraumen Zeit in mir gereift und gewachsen.
Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und die anschließende Debatte dürfte der sprichwörtliche Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. So betonte Kramp-Karrenbauer zunächst noch einmal, dass der Bundesvorstand den Präsidiumsbeschluss nach der Wahl in Thüringen und damit auch ihre Haltung einstimmig bestätigt habe.
Keine Annäherung und keine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken.
So Kramp-Karrenbauer. In Teilen der CDU hingegen gäbe es ein ungeklärtes Verhältnis zu AfD und Linken, soll sie in der Präsidiumssitzung heute gesagt haben. Mangel der Unterstützung der eigenen Leute also. Zudem betonte sie eben auch, sie habe schon, als sie Anfang 2018 zur Generalsekretärin gewählt worden war, gewusst, dass es eine schwierige Zeit werden würde. Mit der Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft habe die CDU eine geübte Praxis aufgegeben. Damit gehe eine ungeklärte Führungsfrage einher, nämlich die der Kanzlerkandidatur.
Diese Frage ist trotz zweier Parteitage nicht zur Ruhe gekommen und sollte nach dem Willen einiger offenbar auch für die Zukunft nicht zur Ruhe kommen. Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz, die offene Frage der Kanzlerkandidatur, schwächt die CDU in einer Phase in der Politik in Deutschland, in der dieses System und in der Deutschland auf eine starke CDU angewiesen ist.
Auch im CDU-Präsidium war man nicht vorbereitet auf diese Ankündigung und so überrascht, dass zunächst Schweigen darauf folgte. Schon am Morgen vor der Sitzung hatte Kramp-Karrenbauer mit Bundeskanzlerin Merkel gesprochen, die bei der Pressekonferenz am Nachmittag sagte:
Ich habe diese Entscheidung heute mit allergrößtem Respekt zur Kenntnis genommen, sage allerdings auch, dass ich sie bedauere.
So Angela Merkel, auf deren Wunsch Annegret Kramp-Karrenbauer auch Verteidigungsministerin bleibt. Höchst unterschiedlich die Reaktionen anderer Christdemokraten. Die einen wenig begeistert, wie Elmar Brok.
Ich halte den Rücktritt für falsch in diesem Augenblick und deswegen ist mir nur noch schlecht.
Die sogenannte Werteunion hingegen begrüßt den Rückzug. Die meisten in der Partei aber drücken ihren Respekt aus, so auch diejenigen, die jetzt als Nachfolger gehandelt werden. Unter anderem sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, er bedauere Kramp-Karrenbauers Entscheidung.
Sie hat eine schwierige Aufgabe übernommen, nachdem Angela Merkel den Parteivorsitz an sie übergeben hat. Sie hat für die Einheit der Union gesorgt. Sie hat das Verhältnis zur CSU wieder auf eine gute Basis gebracht.
Ähnlich äußerte sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn. Und auch Friedrich Merz gibt sich noch zurückhaltend. Ihre Entscheidung verdiene Respekt, er gebe ihr jede Unterstützung dabei, den Prozess ihrer Nachfolge und der Kanzlerkandidatur als gewählte Parteivorsitzende von vorne zu führen, so Merz. Und dann wäre da noch CSU-Chef Markus Söder. Er betonte, dass er mit Kramp-Karrenbauer sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Aber es sei jetzt notwendig, die personelle und inhaltliche Aufstellung der CDU zu klären. Beim Thema Kanzlerkandidatur muss zudem auch die CSU mit einbezogen werden. Dass er selbst seinen Hut in den Ring wirft, gilt als unwahrscheinlich, obwohl sich das so mancher auch in der CDU wünschen würde.
Annegret Kramp-Karrenbauer steht also als Kanzlerkandidatin nicht zur Verfügung und legt deshalb auch den CDU-Vorsitz nieder. Allerdings möchte sie die personelle Neuaufstellung noch als Parteichefin in die Wege leiten. Sie selbst sieht keine Auswirkungen auf die Große Koalition. Wie das die anderen Parteien sehen, das fasst jetzt Barbara Schmidt-Matern zusammen.
Zu Beginn dieses noch jungen Jahres war im Berliner Regierungsviertel tatsächlich Hoffnung aufgekeimt, dass man in der Großen Koalition die Sachthemen angehen und mit dem neuen SPD-Führungsduo auch die Neuwahldebatte ein für allemal beenden könne. Doch der angekündigte Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sorgt jetzt erneut für höchste Nervosität. Katja Kipping, Parteichefin der Linken, legt den Finger in die Wunde.
Die Frage ist, wer kommt nach AKK, Laschet oder Merz? Das ist mehr als eine Frage um Köpfe. Das ist eine Richtungsentscheidung.
Friedrich Merz steht innerhalb der Union für einen stramm konservativen, Armin Laschet eher für einen liberalen Kurs. Die CDU sei nicht mehr regierungsfähig, glaubt AfD-Chef Tino Chrupalla.
Die CDU zerfällt in zwei Lager, wie mir scheint, in ein konservativ-bürgerliches Lager und in ein linksgrün ideologisches von Frau Merkel.
Auf Twitter spricht Chrupalla vom Zerfall der CDU, als sei die Spaltung bereits vollzogen. Die Grünen warnen hingegen vor allzu vielen Personaldebatten.
Hinter der Parteivorsitzenden der CDU liegen sicherlich harte Tage. Nichtsdestotrotz ist aus meiner Sicht durch diese Ankündigung, dass sie nicht als Kanzlerkandidatin kandidieren wird, nichts gelöst.
sagt die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock.
Das, was jetzt innerhalb der CDU passiert mit diesem ungeordneten Rücktritt, droht dazu, dass wir nicht nur in Thüringen ein Machtvakuum haben, sondern eben auch auf Bundesebene. Und die Union muss jetzt für sich klären, ob sie unter diesen Bedingungen weiter eine stabile Regierung bilden kann.
Annegret Kramp-Karrenbauer bekräftigt das ausdrücklich und auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans versichert am Nachmittag in Berlin.
Die Große Koalition arbeitet. Sie wissen, dass wir den nächsten Koalitionsausschuss am 8. März haben. Und wir haben immer gesagt, es kommt uns darauf an, wie wir mit den Inhalten weiterkommen.
Doch wie Union und SPD mit den Themen weiterkommen wollen, ist derzeit völlig unklar. Grundrente, der Ausbau der Windkraft, die schleppende Digitalisierung, die marode Infrastruktur, der Klimawandel. Die Lösung all dieser großen Themen ist mit dem heutigen Tage noch schwieriger geworden. Dann wird Walter Borjans gefragt, ob die SPD die Koalition weiterhin nur mit einer Kanzlerin Angela Merkel fortsetzen wolle.
Wenn es diese Kanzlerin nicht geben sollte, dann stellen sich neue Fragen. Das ist völlig klar.
So die vorsichtige Antwort des SPD-Vorsitzenden. Während Co-Parteichefin Saskia Esken, die neben Walter Borjans steht, durchgängig schweigt, spricht Walter Borjans dann noch von einer besorgniserregenden Entwicklung in der CDU. Die Partei sei seit längerem erkennbar führungslos. Die SPD habe zwar großen Respekt vor der Entscheidung der CDU-Chefin,
aber man darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen, dass ihr Taktieren den rechten Kräften in der Partei erst den Raum gelassen hat, der die akute Krise der CDU heraufbeschworen hat.
FDP-Chef Christian Lindner ist hingegen bemüht, keine neue Debatte über seine Eignung als Parteivorsitzender aufkommen zu lassen. Anders als die CDU habe die FDP ihr Verhältnis zur AfD inzwischen gelöst, erklärte der Parteivorsitzende heute in Berlin.
Annegret Kramp-Karrenbauer zieht sich als mögliche Kanzlerkandidatin zurück und kündigt ihren Rücktritt als CDU-Chefin an. Darüber können wir jetzt sprechen mit Stefan Dädchen, Leiter unseres Hauptstadtstudios. Herr Dädchen, was hat dafür aus Ihrer Sicht den Ausschlag gegeben?
Ich glaube, wenn man nach diesem Punkt suchen muss, dann muss man ins vergangene Jahr zurückgehen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja heute in ihrer Pressekonferenz gesagt, dieser Prozess, diese Entscheidung sei über längere Zeit in ihr gereift. Sie hat auf dem CDU-Parteitag in Leipzig im Dezember ja schon zumindest verbal das Amt zur Verfügung gestellt, als sie den Delegierten zugerufen hat, wenn ihr mir auf dem Weg, den ich euch hier skizziert habe, in ihrer Grundsatzrede damals nicht folgen wollt, dann lasst uns das hier und jetzt beenden. Sie hat gewusst, dass sie einen guten Start ins neue Jahr braucht, nach einem ersten Jahr im Parteivorsitz, das in vielen Stellen holprig war, in dem sie Führungsschwächen gezeigt hat. Dieser gute Start ist ihr nicht gelungen, insbesondere im Management der Thüringen-Krise. Sie hat sich dort unnötig früh auf die Forderung festgelegt, Neuwahlen dort durchzuführen, ist mit dieser Forderung in die Landtagsfraktion gegangen, dort abgeblitzt, stand also als eine Parteivorsitzende da, die ihren Führungsanspruch in einem wichtigen Landesverband nicht durchsetzen kann. Ich glaube, sie hat am Ende auch erkannt, dass sie unter ihren einstigen Unterstützern in der Parteiführung nicht mehr genügend Rückhalt hat und deswegen die Konsequenz gezogen, bevor sie in eine Situation gerät, eine Getriebene zu sein, die Herrschaft auch über das künftige Prozedere verliert.
Ihr Agieren in der Thüringen-Krise, war das Ihr größter Fehler?
Das war ein Fehler, das war eine Schwäche, auch eine Fehleinschätzung, so wie ich sie skizziert habe in dieser Festlegung auf die Neuwahlforderung, der sich aber eben anschließt in eine Reihe von Führungsentscheidungen, in eine Reihe von Versuchen, Krisen zu managen. Denken Sie an die Äußerungen im vergangenen Sommer im Zusammenhang mit dem Rezo-Video, das ja immer wieder als Schwäche ausgelegt worden ist. Insofern war es tatsächlich nur der letzte Punkt in einer Reihe.
Jetzt hat Annegret Kramp-Karrenbauer ja gesagt, die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz, das sei ein Problem gewesen. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer damals nicht zur Kanzlerschaft griff, war das ein Fehler?
Ich glaube, sie hat diese Äußerung über die Verknüpfung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur weniger rückblickend getan als vorausschauend. Denn das ist ja das Interessante an dem, was sie jetzt als Verfahren für die Zukunft skizziert hat, dass sie die Entscheidung über ihre Nachfolge im Parteivorsitz der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur nachordnet. Ungewöhnlicherweise soll eben jetzt zunächst entschieden wird werden, wer Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat, das ist in diesem Fall sicherlich wahrscheinlicher ein Mann, wer also Kanzlerkandidat der Unionsparteien wird. Das ist eine Entscheidung, die traditionell, und auch so hat Annegret Kramp-Karrenbauer das in der Vergangenheit immer skizziert, von der Führung von CDU und CSU am Ende von den beiden Vorsitzenden, also von ihr und Markus Söder als CSU-Vorsitzenden getroffen wird. Wenn dieser Weg eingehalten werden kann, bedeutet das faktisch, dass Markus Söder, dass die CSU auch über den CDU-Vorsitz dann mitentscheiden wird, wenn er eben tatsächlich, so wie Annegret Kramp-Karrenbauer das gesagt hat, an die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur angeknüpft wird.
Sie will ja, Stefan Detjen, die Kanzlerkandidatur organisieren, dann auch den Parteivorsitz abgeben. Kann es denn bei diesem Zeitplan überbleiben?
Das ist die Frage. Sie hat ja jetzt keinen genauen Zeitplan aufgestellt. Sie hat darauf verwiesen, dass der nächste reguläre Parteitag, so hat sie das auch formuliert, im Dezember stattfindet. Es ist immer davon die Rede gewesen, dass die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur im Sommer eingeleitet werden soll. Markus Söder aus München hat jetzt schon gesagt, dieser Zeitplan lässt sich so kaum einhalten. Es muss bald Führungsklarheit in der CDU geschaffen werden. Das wird eine Position sein, die wir jetzt immer wieder hören werden. Aber ich glaube, das Entscheidende ist der Anspruch, der da jetzt formuliert worden ist, dass das eine Entscheidung ist, die, wie Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, von vorne geführt werden sei. Man kann auch anders sagen, von oben geführt werden sei. Von den entscheidenden Führungsfiguren in den Parteien, von den entscheidenden Führungsgremien. Und der Widerspruch, der in einzelnen Stimmen ja jetzt schon hörbar ist, wird sich darin artikulieren in der Forderung, dass das ein Prozess sein soll, in dem die Basis eingebunden werden soll. Annegret Kramp-Karrenbauer hat schon darauf hingewiesen, dass bei dem CDU-Parteitag in Leipzig entschieden worden ist, dass man die Kanzlerkandidatur nicht in einer Mitgliederentscheidung treffen.
Aber die Zeiten haben sich geändert möglicherweise.
Ja, das werden wir jetzt sehen, ob diese Forderung kommt, ob diese Forderung etwa von den Teilen aus der Partei kommt, die hoffen, dass Friedrich Merz durch eine plebiszitäre Wucht aus der Basis heraus nochmal an die Spitze katapultiert wird. Er ist derjenige, der auch 2018 im Herbst bei der Entscheidung über die Nachfolge von Angela Merkel im Parteivorsitz erkennbar, wenn man da etwa bei den Regionalkonferenzen gewesen ist, an der Parteibasis in den Sälen bei diesen Regionalkonferenzen Mehrheiten hinter sich hatte. Das hat sich dann erst in dem Moment geändert, als auf dem Parteitag die Funktionseliten, die dort als Delegierte versammelt sind, die Entscheidung in der Hand hatten. Und Annegret Kramp-Karrenbauer führt das jetzt in der angesprochenen Entscheidung über die Kanzlerkandidatur noch mal enger auf die Parteispitzen hin, die diese Entscheidung in die Hand nehmen sollen.
Jetzt haben Sie Friedrich Merz erwähnt ausführlich. Ist er der größte Konkurrent, sozusagen der größte Aspirant als Kanzlerkandidat, oder haben Armin Laschet oder Jens Spahn die Nase vorn möglicherweise am Ende?
Ich glaube, alle Namen werden noch mal ins Spiel kommen. Friedrich Merz hat sich heute zurückhaltend geäußert. Er hat ausdrücklich gesagt, er werde und wolle Annegret Kramp-Karrenbauer, und so hat er das auch noch mal formuliert, dabei unterstützen, die Kanzlerkandidatur von vorn, diesen Begriff hat er ausdrücklich aufgenommen, von vorn zu führen. Aber es wird die Stimmen, es wird die Bewegung in der Partei geben, die auch nochmal auf Friedrich Merz setzt. Wir haben jetzt schon Stimmen gehört, die auch Jens Spahn als Signal für eine Erneuerung der Partei ins Gespräch bringen. Und ganz bestimmt ist Armin Laschet nicht zuletzt einfach qua seines Amtes als Ministerpräsident des größten Landes- und mitgliederstärksten CDU-Verbandes einer derjenigen, die da jetzt ins Spiel kommen.
Ganz kurz noch, Stefan Detjen, zum Schluss. Wird es jetzt eine Diskussion darüber geben, ob sich die CDU nicht doch der AfD gegenüber öffnen muss?
Diese Diskussion ist sozusagen ein Grundtenor, ein Grundrauschen, das auch die Personaldiskussion jetzt begleiten wird, denn das darf man nicht vergessen, diese Personalentscheidung, die die CDU zu treffen hat, wird auch eine Richtungsentscheidung sein, zu der dann auch die Ordnung des Verhältnisses zur AfD gehört.
Soweit die Analyse von Stefan Detjen. Schönen Dank in unser Hauptstadtstudio. Diese einmaligen Vorgänge in Thüringen, sie haben Folgen für die Bundespolitik, die in ihrer Gänze noch nicht absehbar sind. Aber auch in Thüringen selbst ist noch lange nicht klar, wie und wann eine neue Landesregierung ins Amt gewählt werden kann. Dass der Rücktritt von Kramp-Karrenbauer direkt mit dem eigenen Agieren in Verbindung steht, das sieht der Thüringer CDU-Generalsekretär Raimund Walk übrigens nicht so. Franziska Greve.
Es sei der Druck der ganzen letzten Monate gewesen, der Annegret Kramp-Karrenbauer heute zum Rückzug bewegt hat, sagt Walk. Einen direkten Zusammenhang mit dem Agieren der Landespartei sieht Raimund Walk nicht. In der Parteibasis regen sich laut Walk unterschiedliche Stimmen.
Der eine Teil sagt, es ist wichtig, dass Thüringen auf die Eigenständigkeit pocht. Die anderen bedauern es, weil eine Personaldebatte und Rücktritte auch in der Bundespartei für eine Partei als Ganzes, und so verstehen wir uns ja, nicht gut sein kann.
Eine Personaldebatte um Mike Moring wiegelt Walk deswegen ab. Moring würde weiter Thüringer CDU-Parteichef bleiben. Die anderen Parteien im Landtag reagieren unterschiedlich auf die Nachricht aus Berlin. Wie Raimund Walk sieht auch SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee die politische Lage in Thüringen nicht als Grund für den Rücktritt, nur als Auslöser.
Das Fass ist übergelaufen mit den Ereignissen in Thüringen, aber die Ursache für den Rücktritt, so finde ich, so vermute ich, liegt viel tiefer.
Und zwar in strategischen Fehlern und einem Autoritätsverlust der Bundesparteivorsitzenden, so Tiefensee. Doch mit dem Rückzug Kramp-Karrenbauers wird die Lage der CDU nicht verbessert, meint Dirk Adams, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Thüringer Landtag.
Die Thüringer CDU muss jetzt ganz allein entscheiden und ich sehe, dass das eine schwierigere Situation geworden ist.
Die Thüringer AfD dagegen sieht für sich eine verbesserte Situation. Torben Prager, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Landesfraktion.
Wir hoffen uns dadurch natürlich eine Öffnung der CDU in Richtung unserer Partei. Annegret Kramp-Karrenbauer war eine Person, die ja einen sehr scharfen Abgrenzungskurs zu unserer Partei vertreten hat, aber das können sie auf Dauer nicht durchsetzen.
Eine neue Möglichkeit zur Kooperation mit der CDU sieht auch die Linke. Die Thüringer Landeschefin Susanne Hennig-Welzow begrüßt deswegen den angekündigten Rückzug Kramp-Karrenbauers.
Franziska Grewe war das und soweit unser Schwerpunkt zum Thema Thüringen und Berlin. Zu unserem nächsten Thema. Eigentlich war befürchtet worden, dass Sturmtief Sabine riesige Schäden verursachen würde. Verglichen mit den Erwartungen sind die Deutschen noch glimpflich davon gekommen. Michael Watzke.
Zumindest einen Bayern hat Sturm Sabine glücklich gemacht. Den Nürnberger Taxifahrer Klaus Lamatsch.
Das ist das beste Wetter für uns. Nichts geht, aber die Taxen rollen seit 4 Uhr und habe jetzt schon den Umsatz von 1,5 Tagen. Passt.
Andere waren weniger begeistert, etwa Zugpassagiere, die in Nürnberg gestrandet waren.
Ich bin gekommen aus Polen, Geld verdienen und jetzt momentan, das Wetter macht mich leider Probleme.
Ich bin seit früh 12:30 hier, müsste weiter nach Ingolstadt, aber es verschiebt sich stündlich und es ist ja nicht absehbar, wann es weitergeht.
Es hieß erst bis 8 Uhr, dass der Nahverkehr ausfällt, aber jetzt ist es bis 10 Uhr. Schauen wir mal, aber lieber so, als es passiert einem dann was.
Passiert ist glücklicherweise nicht so viel wie befürchtet. Keine Toten, aber zwei schwer und einige leicht Verletzte, die von herumfliegenden Teilen und umgestürzten Bäumen getroffen wurden. Am stärksten wütete Sabine in Ostbayern. Bei Passau erreichte der Orkan im Flachland 154 Stundenkilometer, auf dem großen Arber sogar 161 km/h. In Cham, nahe der tschechischen Grenze, fiel in zehntausenden Haushalten der Strom aus, erklärt Kreisbrandrat Michael Stahl.
Jetzt haben wir gerade ein Problem. Ein Baum ist in eine Hochspannungsleitung gefallen. Der Ort ist ohne Strom und die Feuerwehr hat also jetzt die Aufgabe, das abzusperren und wir schauen, dass wir die Bayernwerke verständigen.
Der größte Gebäudeschaden in Bayern dürfte an der Wallfahrtskirche St. Hermann in Bischofsmais entstanden sein. Die Diözese Passau teilte mit, das halbe Dach der Kirche sei weggerissen worden. Auch andere Kirchen im Bistum Passau erlitten Schäden. In München dagegen war Sturm Sabine eher harmlos launisch. Kurzen, kräftigen Böen folgte Sonnenschein und Windstille. Keine Monster-Sabine, sondern
eher Sabinchen bis jetzt. Nach den ganzen Ankündigen war ein bisschen lauer als gedacht.
Ist ein bisschen schwach, Gott sei Dank.
Nicht so doll wie gedacht. Es war mal kurz ein bisschen heftig und dann war es wieder vorbei. War schon leer. Also ich fand es angenehm in der Früh und heute Mittag wieder heimzufahren.
Das ganz große Verkehrschaos blieb aus, sowohl in München als auch im Rest des Landes. Viele Pendler blieben zu Hause, weil auch viele Schulen geschlossen waren. Im Freistaat sogar flächendeckend. Und das sei richtig gewesen, so Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo.
Die Entscheidungen werden ja regional getroffen und lokal von sogenannten Koordinierungsgruppen. Und im Zweifelsfall lieber mehr Vorsicht, als dass nachher was passiert.
Morgen allerdings ist in den meisten Teilen des Landes wieder Unterricht, während in vielen Regionen noch die Aufräumarbeiten laufen. Dabei helfen auch viele Freiwillige und Ehrenamtliche, schwärmt Landrat Franz Löffler aus Cham in der Oberpfalz.
Wenn wir die nicht hätten, dann wäre das in dieser Form auch von der Fülle der Einsätze her gar nicht möglich. Also da kann man bloß sagen, Hut ab, wie sich unsere Ehrenamtlichen da engagieren. mit welcher Qualität die auch unterwegs sind, dass wieder Normalität im Straßenverkehr und auch in sonstigen Sicherheitsbelangen eintritt.
Völlige Normalität wird morgen allerdings noch nicht herrschen. Denn erstens sind weitere, wenn auch etwas schwächere Stürme angekündigt. Und zweitens müssen Bahn und Flughäfen erst wieder aufholen. Am Münchner Airport etwa warten noch tausende Passagiere auf ihren Abflug, nachdem heute fast nichts ging. Lediglich Landungen waren möglich. Ein Jet aus Südafrika setzte bei 140 km/h Wind auf. Es sei die interessanteste Landung in 28 Jahren Flugkarriere gewesen, twitterte der Pilot anschließend, jetzt brauche die ganze Crew einen starken Drink. Flughafensprecher Hans-Joachim Buß sagte, laut Wetterprognose sei das Schlimmste heute überstanden.
Von daher gehen wir davon aus, dass wir vielleicht so gegen 17 Uhr den Flugbetrieb wieder aufnehmen können. Allerdings ist ja das nächste Sturmtief auch schon wieder im Anmarsch. Das heißt, morgen könnten wir eine ähnliche Situation vorfinden.
Einen Rekord hat Sturm Sabine übrigens gebrochen. Noch nie haben Deutschlands Windräder so viel Windstrom ins Netz eingespeist wie heute.
Der Wahlausgang in Irland war eine faustdicke Überraschung. Weder die etablierte bürgerliche Partei Fianna Fáil noch Fine Gael konnten die Wähler von sich überzeugen so richtig. Stattdessen ging die linksgerichtete Sinn Féin als Siegerin vom Platz. Sie galt lange als politischer Arm der Untergrundorganisation IRA und setzt sich für eine Wiedervereinigung Irlands ein. Parteichefin Mary Lou MacDonald kündigte jetzt an, mit allen Parteien über eine Regierungsbildung sprechen zu wollen. Doch das wird schwierig. Thomas Spickhofen berichtet.
In Irland wird immer noch gezählt. Von den insgesamt 160 Mandaten sind bislang rund 120 vergeben. Fast ein Drittel davon entfällt auf Sinn Féin. Die beiden großen konservativen Parteien, Fine Gael und Fianna Fáil, liegen weit dahinter. Sie werden aber wegen des komplizierten Wahlsystems noch aufholen. Außerdem hat Sinn Féin landesweit ohnehin nur 42 Kandidatinnen und Kandidaten aufgeboten. Sicher ist bislang nur, dass keine der Parteien auf eine eigene Mehrheit im Parlament kommen wird. Offen ist, in welcher Kombination es dafür reichen könnte und ob sich die Partner dann tatsächlich auch zusammenfinden. Die zuletzt regierende Fine Gael von Premierminister Leo Varadkar hat eine Zusammenarbeit mit Sinn Féin erneut kategorisch ausgeschlossen. Fianna Fáil dagegen zeigt sich für Gespräche offen, will aber zunächst das endgültige Ergebnis abwarten. Sinn Féin-Chefin Mary Lou MacDonald hat bereits eine Mitwirkung in der neuen Regierung eingefordert. Wenn genug Parlamentssitze zusammenkommen, will die Partei sogar versuchen, unter Einbeziehung zahlreicher kleinerer Parteien und unabhängiger Abgeordneter selbst eine Regierung zu bilden.
Noch nie hat ein fremdsprachiger Film den wichtigsten Oscar gewonnen, nämlich den für den besten Film des Jahres, bis diesmal. Gewonnen hat nämlich die historische Trophäe die südkoreanische Produktion Parasite von Bong Joon-ho. Katrin Erdmann über den Jubel in Südkorea.
This is the first movie from South Korea to be nominated and to win the Oscar.
Seit Tagen hatten südkoreanische Medien spekuliert. Wird dem Film Parasite das Wunder gelingen und er den Oscar gewinnen? Nun ist das Wunder tatsächlich eingetreten und Regisseur Bong Joon-ho, der Mann der Stunde, kündigte direkt an. Jetzt wird auch ordentlich gefeiert.
I'm ready to drink tonight, so. Until next morning. Thank you.
Bong feiert sicher immer noch und mit ihm ein ganzes Volk, wenn auch in der Ferne. Viele haben die Oscar-Preisverleihung live mitverfolgt, wie hier am Hauptbahnhof in Seoul. Der Applaus ist zwar verhalten, aber die Freude riesig. Zum Beispiel bei Kim Chang-dong, einem südkoreanischen Pfarrer. Das ist ein großer nationaler Freudentag. Ich möchte dem Regisseur Bong Joon-ho und allen Schauspielerinnen und Schauspielern dafür danken. Es ist großartig. Sagt er der Nachrichtenagentur Reuters. Er selbst hat das Sozialdrama, in dem sich eine arme Familie gewieft in den Haushalt einer Reichen einschleicht, bereits am zweiten Tag nach seinem Erscheinen gesehen. In dem Film geht's ums tägliche Überleben. Ich denke, es gibt eine Menge Dinge, die in unserem Land Filmstoff liefern. Ich hoffe, dass von jetzt an mehr Filme wie Parasite gemacht werden. Bei dieser 59-Jährigen ist die Erinnerung an Parasite noch richtig frisch. Sie war nämlich unmittelbar vor der Oscar-Verleihung noch im Kino. Es waren bei dieser Verleihung so viele andere bekannte Filme aus anderen Ländern dabei. Als Südkoreanerin bin ich jetzt richtig stolz darauf, dass ein südkoreanischer Film als bester von allen ausgezeichnet wurde. Das ist ein großartiges Gefühl. Ein großartiges Gefühl, ja, sagt ein junger Südkoreaner, der als DJ arbeitet. bedeutet. Aber zugleich zeige der Film ja nicht gerade ein positives Bild über sein Land. Jetzt kennt das Ausland auch die dunkle Seite meiner Heimat. Dafür schäme ich mich ein bisschen und es ist mir unangenehm. Aber zugleich ist es wichtig, dass andere Länder Südkorea jetzt wahrnehmen. Dafür bin ich dankbar. Arm zu sein ist in Südkorea noch immer ein Stigma.
Soweit der Bericht von Katrin Erdmann. Und damit enden die Informationen am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann Ihnen. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.